Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Brahman Purusha Ishvara Maya Prakriti Shakti Teil 3. Wir hatten in unserem letzten Podcast gesehen, dass das, was wir in unserem Mental und unserer Wahrnehmung so oft trennen, das Sein und Bewusstseinskraft, Seele und Natur, Purusha und Prakriti, tatsächlich und wesenhaft eins, ein untrennbares Ganzes sind. Und doch ist auch der Dualismus dieser beiden, zumindest in unserem Universum, in der Daseinsform unseres Universums eine Wirklichkeit, ein wesentlicher Zustand, eine wesentliche Seins- und Wirkweise. Denn hier im Universum, in der Evolution, erleben wir ein freies Wirken, ein freies Ausarbeiten der Natur, das von einem Geist, Spirit, gestützt wird, und wir erleben, aus einer leicht anderen Perspektive, ebenso ein freies, meisterhaftes Wirken des Geistes, das die Natur kontrolliert und ausarbeitet. Beide Prismen, beide Standpunkte und Wahrnehmungen sind wahr, sind Wirklichkeit. Und wenn es keinen Zustand, keine Wirklichkeit der Getrenntheit von Geist und Natur geben würde, dann wäre auch etwas anderes nicht möglich. Das, was in der indischen Tradition als Pralaya bezeichnet wird. Denn dann hätte der Geist nicht die Freiheit, sich vollständig von jeder Formation, jeder Schöpfung, von jedem Universum zurückzuziehen und alles aufzulösen. Und sie, diese Getrenntheit, ist ebenso nötig, damit der Geist die Freiheit besitzt, ein neues oder höheres Gebilde hervorzubringen oder zu stützen, zu akzeptieren. Die Zweiheit, die Dualität von Seele und Natur, von Sein und Bewusstsein, ist also durchaus wesentlich. Denn all dies, all diese verschiedenen Zustände und Wirkweisen, die wir gerade eben beschrieben haben, sind Spielformen des Geistes mit seiner eigenen Kraft. Unterschiedliche Verhältnisse, die Geist und Kraft, Geist und Natur zueinander einnehmen können. In all diesen Formen, in all diesen Zuständen ist immer beides vorhanden. Beide gehen immer zusammen. Und welchen Zustand die Natur oder Bewusstseinskraft auch einnimmt, es gibt einen Zustand des Geistes, des Spirit, der genau dem entspricht. So ist der höchste Zustand des Geistes das höchste bewusste Sein oder das höchste bewusste Wesen, Purushottama. Und die Bewusstseinskraft ist seine höchste Natur, Para Prakriti. Und auch in jeder anderen Ebene nimmt der Geist den Zustand, den Status ein, der dieser Ebene entspricht. Er wird das Mentale sein, Manomaya Purusha, das Vitale sein, Pranamaya Purusha, das Physische sein, Anamaya Purusha, das supramentale Sein, das Sein des Wissens, des Wahrheitsbewusstseins, Vijnana Purusha, das höchste spirituelle Sein, das Sein der Wonne und reinen Existenz, Anandamaya Purusha. In uns selbst, im verkörperten Individuum, ist er der Chaitya Purusha, das psychische oder seelische Sein oder Wesen, die psychische oder seelische Entität, das innere Selbst, dass alle anderen Gestaltungen oder Formulierungen unseres Bewusstseins und unserer spirituellen Existenz stützt. Und dieser Geist, Spirit, Purusha, nimmt auch in Bezug auf die drei grundlegenden Daseinsformen, Transzendenz, kosmisches Sein, individuelles Sein, den jeweiligen Zustand an. Er ist in uns individuell, im Kosmischen kosmisch, im Transzendenten transzendent. In seinem reinen Seinszustand, in seinem reinen, unpersönlich-persönlichen Zustand in Dingen und Wesen ist er eins mit dem Selbst. Unpersönlich-persönlich deshalb, weil er keine Differenzierung aufgrund irgendeiner persönlichen Qualität oder Eigenschaft aufweist und weil er doch gleichzeitig in jedem Individuum über alle Individualisierungen des Selbstes wacht und diese führt. Welchen Zustand, welchen Standpunkt, welche Seinsweise der Purusha, das Selbst, aber auch immer einnimmt, im Kern, in der tatsächlichen, grundlegenden Wahrheit, ist er immer der Herr seiner Natur, der Herrscher über seine Natur. Selbst wenn er der Natur freien Lauf lässt, sich von ihr hin und her tragen lässt, so bedarf es immer noch seiner Sanktion, seiner Zustimmung. Und genau dieses Verhältnis offenbart sich nun in einem weiteren Aspekt, dem nach Brahman und Purusha dritten Aspekt der tatsächlichen Wirklichkeit, im Ishvara, in Gott, im göttlichen Wesen, das Schöpfer und Meister des Universums ist, eine höchste Person, das höchste Wesen in seinem transzendenten und kosmischen Bewusstsein, in seiner transzendenten und kosmischen Kraft. Allmächtig, allwissend, Herr über alle Bewegungen und Energien, der Bewusste in allem, was bewusst und unbewusst ist, der, der in allen Seelen, in allen mentalen Herzen und Körpern wohnt, der alles Wirken beherrscht oder überschreibt, außer Kraft setzt, der sich an allem erfreut, der alle Wonne genießt, der Schöpfer, der alles in sich selbst, in seinem eigenen Wesen erschaffen hat, die eine Person, aus der alle Personalitäten entspringen, die Macht, aus der alle Mächte geboren werden, das Selbst, der Geist, Spirit in allem, der Vater von allem, was ist, und ebenso die göttliche Mutter in seiner Bewusstseinskraft, der Freund aller Lebewesen, der Allselige und Allschöne, aus dem sich Schönheit und Freude offenbaren, der Allgeliebte und Allliebende. Vielleicht ist diese Wahrnehmung, die Wahrnehmung und Erfahrung des Ishvara, so wie wir ihn eben verstanden haben, die umfassendste. Vielleicht kommt sie der tatsächlichen, allgegenwärtigen Wirklichkeit am nächsten. Denn Ishvara ist suprakosmisch, ist kosmisch und er bewohnt und stützt alle Individualität, geht gleichzeitig über sie hinaus. Er ist Brahman, das Absolute, das höchste Selbst, Geist, Spirit, der höchste Purusha. Er ist der Ewige, das Ewige, der oder das Grenzenlose, das Unaussprechliche, die göttliche Transzendenz. Und wenn wir ihn, den Ishvara, wirklich verstehen wollen, dann müssen wir vor allem eins tun. Wir müssen uns von allen begrenzteren Gottesbildern und erst recht von allen religiös geprägten Gottesbildern vollständig und endgültig verabschieden. Eins sehen wir nun an dieser Stelle recht klar und zum ersten Mal wirklich klar, dass der Gegensatz zwischen persönlich und unpersönlich tatsächlich keinen Sinn macht, dass dieser Gegensatz nur eine Kreation unseres Mentals, unserer gewöhnlichen mentalen Wahrnehmung, unseres Denkens ist. Und diese Wahrnehmung eines vermeintlich existierenden Gegensatzes ist auch durchaus verständlich, nachvollziehbar. Denn die Grundlage der Welt, die wir erleben, die Grundlage unserer irdischen Existenz, das ursprüngliche Unbewusstsein, die ursprüngliche Leere, die gesamte Natur, all die vielen Kräfte, Eigenschaften, Qualitäten und Mächte, selbst Liebe und Wonne und Bewusstsein, all diese Dinge sind ganz offensichtlich unpersönlich, oder sie tragen zumindest die Maske des Unpersönlichen. Und auch das Persönliche, Persönlichkeit, ist in unserer materiellen Welt und Wahrnehmung eine Realität, ist, genau gesagt, eine ganz bestimmte, begrenzte Form von Bewusstsein, die sich aus einer Auswahl von Eigenschaften der Natur zusammensetzt und diese Auswahl zu einer eigenen Selbsterfahrung macht. Um nun weiter zu wachsen, um in ein anderes Bewusstsein zu wachsen, müssen wir eben diese Persönlichkeit, diese Personalität wieder verlieren. Wir müssen sozusagen über sie hinausgehen, müssen universal werden, müssen uns in die Transzendenz erheben. Und so ist für uns in unserem Bewusstsein der Gegensatz zwischen persönlich und unpersönlich eine fundamentale, nicht auflösbare Realität. Es kann am Ende nur das eine oder das andere geben. Was wir dabei übersehen, was wir dabei nicht wahrnehmen, ist, dass das, was wir persönlich oder Personalität nennen, nur eine sehr oberflächliche, äußere Form ist. Die Form, die sich das Oberflächenbewusstsein gibt. Hinter diesem Oberflächenbewusstsein steht eine andere, die wahre Person, die verschiedene Personalitäten annimmt und gleichzeitig viele Personalitäten sein kann, die selbst aber immer eins, wirklich ewig ist. Und wenn wir diese eine, wirkliche, ewige Person betrachten, dann stellt sich ihr Verhältnis zum Unpersönlichen ganz anders dar. Wir könnten dann sagen, dass das, was wir in unserem gewöhnlichen Bewusstsein als unpersönlich wahrnehmen, nur eine Macht, ein Ausdruck dieser einen Person ist. Etwa die Erde oder das Universum als Körper Gottes. Und dies ist auch vollkommen schlüssig. Denn Existenz als solche hat nur dann eine Bedeutung, einen Sinn, wenn es etwas gibt, was existiert, wenn es das Existierende gibt. Bewusstsein hat nur dann eine Verankerung, wenn es jemanden gibt, der bewusst ist. Wonne ist sinnlos ohne den Enjoyer, ohne den, der diese Wonne genießt, sich daran erfreut. Und Allmacht ist nutzlos ohne etwas, das allmächtig ist, ohne den Allmächtigen. Wenn wir dies erfasst haben, wenn wir dies verstanden haben, dann sehen wir, dass diese wahre, eine, ewige Person nichts anderes ist als das, was wir bewusstes Sein oder bewusstes Wesen nennen. Ein bewusstes Sein oder Wesen, das wir auch in uns selbst finden können. Und nur solange wir dieses nicht gefunden haben, solange wir uns dieses wahren Wesens in uns nicht bewusst sind, nur dann, wenn wir noch in unserem Oberflächenwesen, in unserem Ego leben, ist für uns der Gegensatz zwischen Persönlichem und Unpersönlichem eine Realität, eine Wirklichkeit. Wenn wir darüber hinausgehen, wenn wir mit unserem innersten Wesen vereint sind und das Ego sozusagen transzendiert ist, erleben wir eine andere, tatsächliche Realität, eine ewige, grenzenlose Selbstexistenz. Und diese ewige, grenzenlose Selbstexistenz ist nichts anderes als das höchste, ewige, transzendente Sein, das Selbst, der Geist, Spirit, der dieser quasi abstrakten Selbstexistenz eine tatsächliche Wirklichkeit und Bedeutung gibt. Und dieses Selbst, dieser Geist wiederum, ist nichts anderes als die grenzenlose, eine und ewige Person, die Essenz und der Ursprung aller Personalität. Hier vereinen sich Personalität und Unpersönlichkeit in eine grundlegende Wirklichkeit, in eine grundlegende Erfahrung. Doch dieser Ishvara, die Wirklichkeit eines höchsten Wesens, einer höchsten Person, einer Allperson, ist für unser Mental eine große, vielleicht die größte Herausforderung. Denn wir verbinden damit in aller Regel ein ganz bestimmtes Gottesbild. Unser Mental kann sich einen persönlichen Gott nur als eine Art Vergrößerung seiner selbst vorstellen, also als ein Mental, einen mentalen Willen, der allmächtig ist und der Welt seine durchaus höheren und weiteren Konzepte auferlegt, in Form von Gesetzen oder Gesetzmäßigkeiten. Doch tatsächlich ist dieser Ishvara nicht durch das Mental, durch die uns vertraute mentale Wirkweise begrenzt. Er besitzt ein Allbewusstsein, ist der Wahrheit aller Dinge gewahr, und er weiß, dass seine Allweisheit sie entlang der Wahrheit ausarbeitet, die in ihnen ist, entlang ihrer Bedeutung, entlang ihrer Möglichkeit, ihrer Notwendigkeit, entlang der zwingenden Selbstheit ihrer Natur, also entlang ihres, wenn man es so ausdrücken will, innersten Dharmas. Der Ishvara, das Göttliche, ist nicht durch irgendwelche Gesetze gebunden, und doch wirkt er durch Gesetze und festgelegte Prozesse, und zwar deshalb, weil genau diese Gesetze und Prozesse Ausdruck der Wahrheit der Dinge sind. Sowohl im rein mechanischen Sinne, was die äußere Wahrheit der Dinge anbelangt, zum Beispiel Kräfte der Anziehung in der Materie, wie auch im spirituellen Sinne, was die innere Wahrheit der Dinge anbelangt, was sie sind, was sie geworden sind und noch werden sollen, was sie aus sich selbst heraus verwirklichen sollen. Der Ishvara, der höchste Herr, das Göttliche, ist in diesem Wirken präsent. Er kann es aber ebenso überschreiten und auch überschreiben. Anders gesagt, er wirkt in und durch die Natur, steht hinter den komplexen Formeln und Bewegungen und stützt sie. Und er wirkt gleichzeitig auf einer anderen Ebene, in einer göttlichen Übernatur, die auf die Natur, die nichts anderes ist als ihr eigener, begrenzter Ausdruck, einwirkt, die sie mit ihrem Licht, ihrer Kraft, ihrem Einfluss modifiziert, die in freier, aber nicht zufälliger Weise interveniert. Uns erscheinen solche Eingriffe oft als wundersam oder gar als Wunder, und doch ist beides, sind beide Wirkweisen für jenen, der sehen kann, ganz einfache, normale Tatsachen. Das mechanische, mathematische, automatische Gesetz der Dinge und das darin inhärente spirituelle Gesetz und ebenso oberhalb davon eine spirituelle Freiheit, die in der höchsten und universalen Wahrheit des Geistes lebt, die diese weiß und aus ihr wirkt. Wir Menschen sehen die göttliche Herrschaft über die Welt, sehen die göttliche Führung, entweder rein anthropomorph, Gott als vergrößerten und allmächtigen Menschen, oder rein naturwissenschaftlich, rein mechanisch. In beidem steckt naturgemäß eine Wahrheit. Sie sind Aspekte dieser Herrschaft, dieser Führung. Tatsächlich aber wird die Welt, wird unser Universum von dem einen in allem und über allem regiert, von einem einen, der in seinem Bewusstsein grenzenlos ist. Und wir kommen hier erneut an den Punkt, dass wir uns nicht an unserer eigenen Logik, sondern an der Logik des Grenzenlosen orientieren müssen, wenn wir die Welt und das, was in ihr geschieht, wirklich verstehen wollen. Nachdem wir nun auch diesen Aspekt der einen Wirklichkeit, den Ishvara, beleuchtet haben, ist das Verhältnis zwischen der ewigen Selbstexistenz und der dynamischen Bewusstseinskraft, wie sie sich im Universum manifestiert, klar und vollständig. Wenn wir uns in die stille, unbewegte, statische, inaktive Selbstexistenz begeben, dann sehen wir eine begreifende, erfassende Bewusstseinskraft, die all das, was sie begreift oder erfasst, ins Wirken, in die Manifestation bringt. Eine Bewusstseinskraft, die alles tut, die auf dem unbewegten, ewigen Zustand fußt und diese spirituelle Seinssubstanz in alle möglichen Formen und Bewegungen gießt, während das stille Selbst diesem Wirken passiv zustimmt oder sich in neutraler und unabhängiger Weise daran erfreut, es genießt. Diese Bewusstseinskraft ist Maya. Eine Maya, die mit dem Sein spielt, eine Naturkraft, die mit der Existenz das tut, was sie will, die aus dieser Existenz den Stoff ihrer eigenen Schöpfung formt. Und doch ist in jedem Augenblick die Zustimmung des Seins, des Selbstes notwendig, für das Spiel unerlässlich. Dieses Verhältnis zwischen Selbstexistenz und Bewusstseinskraft ist zutiefst wahr, ist eine Wahrheit des Universums, ist ein grundlegender Wahrheitsaspekt des Absoluten. Wenn wir nun nicht in die stille, statische, inaktive Selbstexistenz treten, sondern in eine innere dynamische Erfahrung des Geistes, des Spirit, in eine Erfahrung also, die nicht passiv ist, die nicht ein reines Zeugenbewusstsein ist, sondern ein Bewusstsein, das an diesem dynamischen Prozess teilhat, daran aktiv teilnimmt, dann sehen wir, dass die Bewusstseinskraft, das Maya, das Shakti, die unmittelbare Macht eben dieses Seins, dieser Selbstexistenz, dieses Ishvaras ist. Das Sein ist Herr seiner Bewusstseinskraft, Herr aller Dinge, der Schöpfer und Herrscher über seine eigene Manifestation. Und selbst wenn er dem Wirken der Natur quasi freien Lauf lässt, ist seine Herrschaft stets präsent. In der schweigenden Sanktion, in dem stillen Wort »So sei es« ohne dass tatsächlich nichts sein würde. Sein und Bewusstseinskraft, Geist und Natur sind nie im eigentlichen Sinne dual. Was die Natur tut, wird tatsächlich vom Geist, Spirit, getan. Und auch dieses Verhältnis zwischen Selbstexistenz und Bewusstseinskraft ist wahr, ist ein grundlegender Wahrheitsaspekt des Absoluten. Wir selbst fühlen und erfahren diese Wahrheit, wenn wir hinter den Vorhang treten und die Gegenwart der lebendigen Wirklichkeit spüren, einer Wirklichkeit, die alles ist, die alles bestimmt, die der Allmächtige und Allherrscher ist. Es gibt nun noch andere, weitere Erfahrungsmöglichkeiten im Verhältnis von Sein und Bewusstseinskraft. So können wir uns etwa in der Stille vollkommen verlieren, vollkommen darin eingehen. Dann verschwindet das schöpferische Bewusstsein. Natur und Schöpfung hören auf zu existieren oder sind etwas Unwirkliches, eine Illusion. Oder wir können nur die eine, allein existierende Person wahrnehmen, den Schöpfer und Herrscher. Auch dann verschwindet das schöpferische Bewusstsein quasi in ihm, oder es wird einfach nur zu einer Eigenschaft seiner allumfassenden, kosmischen Personalität, zu einer Eigenschaft des einen allwissenden und allmächtigen Schöpfers. All diese in gewisser Weise exklusiven Erfahrungen führen in unserer menschlichen Mentalität zu Verzerrungen der tatsächlichen, allumfassenden Wirklichkeit des Göttlichen. Entweder nehmen wir das Selbst nur in seinem negativen Aspekt wahr, in dem Aspekt, der alles nicht ist, oder wir betrachten den höchsten Herrn, den Schöpfer und Herrscher des Universums in einem allzu menschzentrierten Verständnis. Und in beiden Erfahrungswelten, im stillen Sein und im reinen Schöpfer und Herrscher, verneinen oder vermindern wir die Wirklichkeit der Selbstmacht, der göttlichen Shakti. Und genau dieser Erfahrungsstandpunkt, hat insbesondere in monotheistischen Religionen, nicht zuletzt im Christentum, zu einer Verleugnung oder Herabsetzung der göttlichen Mutter gegenüber diesem vermeintlichen Schöpfer geführt. Eine Herabsetzung, die uns immer noch, individuell wie kollektiv, in vielen Fasern durchzieht, die das gesellschaftliche Bild von Mann und Frau in den meisten Teilen der Welt immer noch bestimmt und die bei vielen sogar, bewusst oder unbewusst, in ihre Haltung gegenüber Sri Aurobindo und der Mutter einfließt, in Form einer wie auch immer gearteten Nicht-Gleichsetzung, in Form einer Nachrangigkeit, die selbst unter den frühen Sadaks im Ashram weit verbreitet war. Wenn wir unseren Blick jedoch weiten, wenn wir die Wahrheit des Unpersönlichen und der Person, wie wir es eben und auch schon in unserem letzten Podcast getan haben, verbinden, wenn wir diese gleichsetzen und als eine Wahrheit sehen, dann erkennen wir selbst und Selbstmacht als zweifachen Aspekt des einen. Und wir erkennen ebenso, auf das Persönliche bezogen, Ishvara Shakti, das göttliche Selbst, den göttlichen Schöpfer und die göttliche Mutter, die göttliche Schöpferin, als zweifachen Aspekt der einen Person. Dies ist das tatsächliche Mysterium der beiden kosmischen Prinzipien, des männlichen und des weiblichen Prinzips, deren Zusammenwirken, deren gemeinsames Spiel für alle Schöpfung notwendig ist. In der höchsten Wirklichkeit, in der höchsten Wahrheit der Selbstexistenz sind diese Prinzipien untrennbar. Eines ist im anderen enthalten. Erst in der Schöpfung, in den Dynamismen des Universums, treten sie unterscheidbar hervor. Hier erleben wir die göttliche Mutter als universale Schöpferin, als Maya, Paraprakriti, Chit Shakti, die das kosmische Selbst und den Ishvara und ihre eigene Selbstmacht als zweifaches Prinzip manifestiert. Das Sein, das Selbst, der Ishvara, handelt durch sie, ausschließlich durch sie. Obwohl sein Wille in ihr enthalten ist, stillschweigend in ihr immanent ist, ist sie diejenige, die alles ausarbeitet, ist die höchste Bewusstseinskraft, die alle Seelen und Wesen in sich trägt. Alles, was ist, ist Bewusstseinskraft, die das Sein manifestiert und mit ihm spielt, die seine Existenz in unzählige Formen gießt. Selbst dann, wenn wir uns selbst von ihrem Wirken in die Stille zurückziehen, wenn alles still wird, dann ist es ihre Stille, in der wir still sind, in der alles Wirken endet. Und selbst dann, wenn wir die Unabhängigkeit von der Natur erfahren, wenn sie uns die höchste und allgegenwärtige Macht des Ishvara offenbart, wenn sie uns offenbart, dass wir selbst Wesen von seinem Wesen, Sein von seinem Sein sind, dann ist diese Offenbarung, ist dieser Seins- und Erfahrungszustand sie. Es ist ihre Macht, ihre Bewusstseinsmacht, in der sich uns dies zeigt. Wir sind dies in ihrer Übernatur. Und selbst wenn wir in einen noch höheren Zustand eintreten, dann geschieht dies immer durch die göttliche Shakti, durch die Bewusstseinskraft des Geistes, des Spirit. Unser Surrender, unsere Überantwortung an das höchste Sein, das höchste Wesen, muss, wie Sri Aurobindo an dieser Stelle betont, durch die göttliche Mutter erfolgen. Denn unser Sein, unser Wesen, muss sich in seine höchste Natur erheben, und dies kann nur dadurch geschehen, dass die supramentale Shakti unsere Mentalität aufnimmt und sie in ihre Übermentalität transformiert. An dieser Stelle fügt sich nun alles in einem Bild zusammen. Ein Sein, eine Wirklichkeit, ein Selbst begründet, stützt und informiert seine Welt, seine Manifestation, erfährt sie als Purusha oder bewusstes Sein, will, regiert und besitzt sie als Ishvara. Und diese Welt, diese Manifestation, wird erschaffen, wird bewegt durch seine eigene Bewusstseinskraft, seine eigene Selbstmacht, Maya, Prakriti, Shakti. Was es uns schwer macht, diese Dinge, diese Wahrheiten wirklich zu verstehen, ist die Tatsache, dass wir all dies in unserem Mental, in unserer Sprache, in abstrakte Konzepte und Definitionen gießen müssen. Konzeptionen, Gebilde, die notwendigerweise durch bestimmte Linien voneinander getrennt sind, die sich, um in sich selbst verständlich zu sein, in bestimmten Globulen, in bestimmten Kugeln bewegen. Tatsächlich müssen wir all diese Begriffe als Symbole einer lebendigen Wirklichkeit verstehen. Wir müssen lernen, sie intuitiv zu erfassen und damit die dahinterstehende Wirklichkeit, die dahinterstehende konkrete Realität tatsächlich zu erfahren. Wir müssen von den abstrakten Formulierungen, von den Formeln der reinen Vernunft in eine lebendige, spirituelle oder mystische Vision eintreten oder diese zumindest miteinander verbinden. Denn das Mysterium der Dinge ist, wie Sri Aurobindo sagt, die wahre Wahrheit der Dinge, die intellektuelle Darstellung davon nur eine Art geometrische, kubistische Figur. Und auch wenn wir uns in unserem Studienkreis auf diese intellektuelle Darstellung, auf die Geometrie beschränken müssen, so sollten wir doch nie vergessen, dass die Abstraktion niemals die lebendige Wirklichkeit, die tatsächliche Erfahrung, ersetzen kann. Eine Erfahrung, die uns die lebendigere und tiefere Sprache der Veden und der Upanishaden, die uns die Sprache von Savitri vermitteln kann. An dieser Stelle, mit diesem Wissen, können wir uns nun noch einmal dem Verhältnis zwischen dem einen und den vielen zuwenden. Denn nun sehen wir, dass dieses Verhältnis ganz konkret auf der Verbindung zwischen dem Individuum und dem göttlichen Sein oder Wesen, zwischen der Seele und dem Ishvara, zwischen der wahren individuellen Person und der einen göttlichen Person beruht. In unserer religiösen Erziehung und unserem religiösen Glauben sehen wir die höchste Person, Gott, als unabhängigen Schöpfer an, der die vielen erschafft. Und damit die vielen als Geschöpfe, die von diesem einen, von Gott, vollkommen abhängig sind. Nun haben wir aber erkannt, dass die vielen selbst das göttliche Eine sind, und zwar in ihrer innersten, eigentlichen Wirklichkeit. Wir haben erkannt, dass sie, diese vielen, individuelle Selbste der höchsten und universalen Selbstexistenz sind, ewig wie die höchste Person selbst, aber ewig in seinem Sein, in seinem Wesen. Nur unsere materielle Existenz ist eine Schöpfung der universalen Natur. Die Seele, unsere Seele, ist ein unsterblicher Teil, ein unsterblicher Anteil der einen Göttlichkeit, der einen Gottheit, und hinter dieser Seele ist das Göttliche selbst. Das eine ist die grundlegende Wahrheit der Existenz, das Viele existiert durch das eine, und deshalb ist das manifestierte Sein oder Wesen in vollkommener Weise vom einen, vom Ishvara abhängig. Uns selbst ist diese Abhängigkeit verborgen. Wir nehmen uns in unserer Unwissenheit als ein von Gott und von anderen Wesen getrenntes Ego wahr, das für sich selbst, das unabhängig existieren will. Dieses Bemühen um Unabhängigkeit und das damit verbundene Ringen ist jedoch eine falsche, eine verfälschte Wahrnehmung. Zwar gibt es in uns tatsächlich etwas, das die kosmische Natur übersteigt, das der Transzendenz angehört, etwas, das, wie wir sagen würden, wirklich unabhängig ist, doch dies ist nicht das Ego, ist nicht irgendeine mentale, vitale oder physische Person in uns, sondern die wahre, göttliche Selbstexistenz, die in unserem Inneren ist und die wir tatsächlich sind. Und doch ist selbst diese Unabhängigkeit ein gewisser Trugschluss, zumindest in der Weise, wie wir uns das in unserem Mental vorstellen. Denn auch diese Selbstexistenz ist nur dann von der Natur unabhängig, wenn sie von einer höheren Wirklichkeit abhängt, von dieser abhängig ist. Und deshalb müssen sich Seele und Natur gleichermaßen dieser höheren Wirklichkeit, diesem göttlichen Sein und göttlichen Wesen hingeben, überantworten, damit wir selbst zu dieser und unserer höchsten Wirklichkeit, zu unserem höchsten Selbst werden. Wir selbst sind nur in der Ewigkeit dieses Ishwaras, dieses göttlichen Seins oder Wesens, ewig. Wir sind nur in der Selbstexistenz dieses Ishwaras, selbstexistent. Und hier nähern wir uns nun einem anderen Geheimnis, nähern uns der Auflösung eines anderen Paradoxons, das sich in unserem getrennten Mental leicht formen kann. Denn wir können nun sehen, dass Abhängigkeit, die eine gewisse Dualität voraussetzt, und Einheit, die eben eins ist, ineinandergreifen. Abhängigkeit, wie wir sie eben erklärt und verstanden haben, ist tatsächlich die Tür, der Durchgang zur Verwirklichung von Identität, ist im Grunde die Türschwelle, die zu beidem gehört. Hier ist die Dualität quasi ein Ausdruck, eine Ausdrucksform von Einheit. Sie tritt unmittelbar aus der Einheit hervor und öffnet sich ihr gleichzeitig wieder, vibriert mit ihr, schwingt mit ihr, quasi in ihr. Und es ist genau diese Wahrheit des Grenzenlosen, des Bewusstseins des Grenzenlosen, die alle auch nur denkbaren Möglichkeiten von Beziehungen zwischen dem einen und den vielen kreiert, wie etwa im höchsten und besten Sinne die Verwirklichung von Einheit im Mental, die Gegenwart von Einheit im Herzen, die Existenz von Einheit in all den anderen Teilen. Und doch annulliert diese Einheit nicht all die anderen persönlichen Beziehungen, sondern sie bestätigt sie. Sie gibt ihnen ihre Fülle, ihre Wonne, gibt ihnen überhaupt ihre Bedeutung. Für unser Mental ist auch dies nicht leicht zu erfassen, ist in gewisser Weise magisch, ein Zauber, ein Mysterium. Für die Logik des Grenzenlosen aber ist all dies einfach, klar, natürlich, im besten Sinne selbstverständlich. Und hier, an dieser Stelle, können wir uns nur noch einem anderen vermeintlichen Gegensatz widmen, dem Gegensatz zwischen dem Nicht-Manifesten und der Manifestation, dem Manifestierten. Denn uns mag es so erscheinen, dass all das, was manifestiert ist, aus einer bestimmten Quelle, aus dem Nicht-Manifestierten, hervorgeht und dass die Manifestation, die Schöpfung, daher etwas Sekundäres ist. Zwar durchaus eine Wirklichkeit, aber eine nachrangige Wirklichkeit. Und wenn wir in die ursprüngliche, grundlegende Wirklichkeit des Nicht-Manifestierten eintreten, dann endet alle Schöpfung. Endet alle Manifestation. Die Wahrheiten des Universums haben keine Gültigkeit mehr. Was aber ist dieses Nicht-Manifestierte? Was ist diese höchste und ursprünglichste Wirklichkeit tatsächlich? Wir könnten sagen, dass es das Zeitlose ist, das Ewig-Ewige, eine absolute Selbstexistenz, und dann sehen wir, dass sich der Gegensatz zwischen Manifestem und Nicht-Manifestem in gewisser Weise konkretisiert, dass er spezifischer wird, dass er sich nun in die Begriffe Zeit und Zeitlosigkeit, Zeit und zeitloser Geist übersetzt. Nun haben wir schon erfahren, dass das, was wir in der Zeitewigkeit manifestiert sehen, bereits im nicht manifestierten, zeitlosen Ewigen enthalten ist, sich aus diesem heraus entfaltet. Dies aber bedeutet nichts anderes, als dass das, was in der Zeit grundlegend ist, also das grundlegende Element all dessen, was sich in der Zeit ausdrückt, bereits in der Transzendenz, in der zeitlosen Wirklichkeit vorhanden sein muss, sozusagen präexistent sein muss. Und hier liegt, wie schon bei anderen vermeintlichen Gegensätzen, der Verdacht nahe, dass es sich tatsächlich nicht um einen grundlegenden Gegensatz handelt, sondern um ein Problem mentaler Begrifflichkeiten oder Begriffsbestimmungen. Denn das, was wir zeitlos nennen, ist tatsächlich etwas, ist ein spiritueller Seinszustand, der nicht der Bewegung von Zeit, der nicht der relativen, sukzessiven Zeiterfahrung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft unterworfen ist. Der zeitlose Geist ist nicht notwendigerweise eine Leere, reine Ausdruckslosigkeit. Er kann alles, was existiert, in sich tragen, allerdings in seiner Essenz, ohne jeden Bezug zu Zeit, zu Form, zu irgendwelchen Beziehungen oder Umständen, in einer Art ewiger Einheit. Und Ewigkeit ist der Begriff, der beides, der Zeit und den zeitlosen Geist, vereint, der beiden gemeinsam ist. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass das, was im Zeitlosen nicht manifestiert ist, was darin wesenhaft enthalten ist, sich in der Zeit als Bewegung zeigt, als Formen und Kräfte, die miteinander in Beziehung treten, als Umstände, Ursachen und Wirkungen. Beide, Zeit und Zeitlosigkeit, sind dasselbe Ewige in unterschiedlichen Zuständen, sind das unbewegte Ewige und das Ewige, das ewig in Bewegung ist. Wir sehen also, dass auch hier der Unterschied nur darin besteht, dass sich der Geist, der Spirit, beim einen in seiner Essenz, in seinem wesenhaften Seinsprinzip betrachtet und dass er sich beim anderen in dem dynamischen Ausdruck dieser Essenz, dieses wesenhaften Seins wahrnimmt. Es ist und bleibt derselbe Geist. Und Raum und Zeit sind nur Namen, die wir dieser Selbstentfaltung, diesem dynamischen Ausdruck der einen Wirklichkeit geben. Raum als Brahman in seinem selbstentfalteten Zustand, Zeit als Brahman in seiner selbstentfalteten Bewegung. Oder aus einer leicht anderen Perspektive betrachtet, Raum ist Brahman, der sich selbst ausdehnt, um Formen und Objekte zusammenzuhalten. Zeit ist Brahman, der sich selbst ausdehnt, um die Bewegungen seiner eigenen Selbstmacht und die darin enthaltenen Formen und Objekte zu entfalten und sozusagen zu verteilen. Beides, Raum und Zeit, sind also Aspekte ein und derselben Selbstausdehnung des kosmischen Ewigen. Nun gibt es in dieser Wahrnehmung, in dieser Sichtweise zwei Möglichkeiten, was die eigentliche Natur von Raum und Zeit anbelangt. Entweder sind Raum und Zeit quasi äußere Bedingungen, Zustände, in denen der Geist, Spirit, seine eigenen Bewegungen, seine eigenen Energiebewegungen wahrnimmt, oder sie sind grundlegend, absolut, sind fundamentale Bedingungen, fundamentale Zustände des Geistes selbst. Zustände, die, je nach Bewusstseinszustand, in dem sie sich manifestieren, unterschiedliche Erscheinungen annehmen. Anders gesagt, für jeden Bewusstseinszustand gibt es eine andere Zeit und einen anderen Raum. Und selbst innerhalb eines bestimmten Bewusstseinszustandes gibt es verschiedene Bewegungen von Zeit und Raum. Und all diese verschiedenen Zustände und Bewegungen sind Spielformen, Ausdrucksformen einer grundlegenden spirituellen Wirklichkeit von Raumzeit. Diese grundlegende spirituelle Wirklichkeit, dieser grundlegende Charakter von Raum und Zeit, von Raumzeit als Selbstausdehnung des Geistes, wird uns bewusst, wenn wir aus unserem gewöhnlichen, materiell-physischen Bewusstsein in innere Räume und damit in andere, feinstoffliche Welten eintreten. Hier sehen und erleben wir Raum nicht als materiellen, sondern als spirituellen, als geistigen Raum, als Selbst oder Geist, Spirit, der alles Wirken seiner eigenen Energie in sich enthält. Und wir stellen dabei, was sehr interessant ist, fest, dass sich diese unterschiedlichen Räume, diese unterschiedlichen Ebenen durchdringen. Denn wir können uns zum Beispiel im Mentalraum bewegen und darin ganz konkret auf etwas einwirken, was sich im materiellen Raum befindet, sogar in weiter Entfernung, etwa indem wir jemandem, der nicht in unserer unmittelbaren Nähe ist, gute Gedanken, Liebe oder Kraft und Energie senden und sich dessen konkrete Lebenswirklichkeit verändert. Und wenn wir in noch tiefere Räume treten, in noch tiefere Bewusstseinszustände, dann nehmen wir einen quasi leeren, reinen, spirituellen Raum wahr. Hier scheint Zeit nicht mehr zu existieren, schlichtweg deshalb, weil alle Bewegung endet, oder weil Bewegung, sollte es sie tatsächlich noch geben, nicht mehr sukzessiv ist und unabhängig von einer wahrnehmbaren Zeitsequenz stattfindet. Wenn wir nun nicht hinter den äußeren gewöhnlichen Raum, sondern hinter die Zeit zurücktreten, wenn wir in diesem Prisma nach innen gehen, dann sehen wir, dass die Zeit selbst zwar wirklich und ewig ist, dass aber die Wahrnehmung von Zeit und die Bewegungen innerhalb dieser Zeit relativ sind. Wie wir Zeit wahrnehmen, hängt von unserem subjektiven Bewusstsein, von der Beobachterposition und von den Zeitmaßen ab, die wir verwenden. Zeit im inneren Mentalraum hat einen vollkommen anderen Charakter als unsere gewöhnliche materielle Zeit. Sie bewegt sich meist blitzartig, manchmal auch langsam, je nach unserem Bewusstseinszustand. Auch im inneren Vitalraum, in den inneren vitalen Welten, ist die Wahrnehmung von Zeit eine vollkommen andere. Viel dehnbarer, flexibler, rasch wechselnd, wenn auch immer mit einer Bewegung verbunden und nicht wie im Mentalraum unmittelbar, blitzartig. Und wie schon im Raum, so gibt es auch hier in der Zeit Überschneidungen oder verschiedene gleichzeitige Zustände. so können sich etwa im Traum oder selbst in einer Wachvision durchaus lange Sequenzen, Geschichten und Erlebnisse entfalten, die tatsächlich, das heißt in unserer physisch-materiellen Zeit, nur wenige Sekunden gedauert haben. Und so ist es offensichtlich, dass Zeit keine objektive Wirklichkeit besitzt, dass sie von dem Bewusstsein abhängt, in dem wir uns gerade befinden, von der Wahrnehmung, die dieses Bewusstsein von den Bewegungen der Dinge und Kräfte hat, die es gerade schaut oder erfährt. Wir halten also an dieser Stelle fest, dass sowohl Raum als auch Zeit objektiv und gleichzeitig subjektiv sind. Objektiv in dem Sinne, dass sie wirklich und ewig sind, dass sie die ursprüngliche Selbstausdehnung des Geistes, des Spirits sind. Subjektiv, weil diese reine spirituelle Selbstausdehnung vom Mental in ein subjektives Mentalfeld und vom Sinnesmental in ein objektives Feld von Sinneswahrnehmung versetzt wird. Anders gesagt, unser Mental und unsere Sinne verwandeln ein reines spirituelles Feld, eine Selbstausdehnung von Geist, Spirit, in eine konkrete Matrix, in konkrete Raumzeitverhältnisse, die wir dann für objektiv und vor allem, insbesondere was unsere materiell-physische Welt anbelangt, auch für ewig und unveränderbar halten. Subjektivität und Objektivität sind also im Ergebnis zwei unterschiedliche Facetten eines Bewusstseins. Jede Kombination aus Raum und Zeit, jede Raumzeit ist ein bestimmter Seinszustand, in dem Bewegungen von Bewusstsein und Kraft stattfinden, und die Subjektivität der Wahrnehmung dieser Bewegungen liegt darin begründet, dass sich die Beziehung zwischen dem, was schaut, und dem, was sich bewegt, unterschiedlich gestaltet. Im Kern, in ihrer grundlegenden Wirklichkeit, ist Zeit, jenseits all ihrer Variationen, nichts anderes als die Ewigkeit des Ewigen und Raum nichts anderes als die Grenzenlosigkeit des Grenzenlosen. Alle Ausgestaltungen, alle Beziehungen, alle Maße sind das Ergebnis subjektiver, durchaus kollektiv subjektiver Bewusstseinszustände. Das Sein, das Wesen, kann nun gegenüber seiner eigenen Ewigkeit drei Bewusstseinszustände einnehmen, kann diese Ewigkeit in drei verschiedenen Zuständen wahrnehmen. Der erste und für uns naheliegendste ist der unbewegte Zustand des Selbstes in seiner wesenhaften Existenz, in sich selbst vertieft, absorbiert, selbst vergessen oder auch selbstbewusst, doch ohne Bewegung, ohne dass in ihm etwas geschieht. Zeitlose Ewigkeit. Der zweite Zustand ist vergleichbar mit einem Künstler, der sein Werk als Ganzes schaut und der um jedes Detail, jedes Arrangement, jedes Element der Ausführung weiß, unabhängig von der sukzessiven Ausführung selbst. Ein Zustand, in dem Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nebeneinander stehen, quasi gleichzeitig sind. Ein Zustand, in dem alle Dinge und alle aufeinanderfolgenden Beziehungen dieser Dinge in einer Wahrnehmung erfasst sind. Ewigkeit in Form eines stabilen, beständigen Zustandes, einer gleichzeitigen Ganzheit von Zeit, eine Art Allzeit. Wir selbst können uns in unserem Mental eine gewisse Vorstellung davon bilden, indem wir in unserem Bewusstsein zumindest die Vergangenheit und Gegenwart in einem Blick erfassen und, wenn auch sehr ungenau, verzerrt und mit Irrtümern behaftet, hinter ihre äußeren Bewegungen zurücktreten und ihre Ganzheitlichkeit erkennen. Erkennen, wie alles und jedes aufeinander bezogen ist und daraus dann wiederum die mögliche oder wahrscheinliche Zukunft ableiten. Sri Aurobindos Zyklus der menschlichen Entwicklung vermittelt uns einen sehr schönen Eindruck davon, wie dies auf die Menschheit bezogen idealerweise aussehen könnte. Der dritte Zustand schließlich, den das Sein gegenüber seiner eigenen Ewigkeit einnehmen kann, ist der, der uns Menschen am ehesten vertraut ist. Bewegung in der Zeit. Die Wahrnehmung einer fortschreitenden Bewegung von Bewusstseinskraft und ihrer sukzessiven Ausarbeitung dessen, was sie in ihrer statischen Schau des Ewigen, in dem eben beschriebenen zweiten Zustand, geschaut hat. Für uns ist dabei wichtig zu verstehen, dass diese drei Zustände gleichzeitig existieren, sich also nicht gegenseitig ausschließen. Das grenzenlose Sein muss sich nicht zwischen dem einen oder dem anderen Zustand, der einen oder anderen Wahrnehmung entscheiden, sondern es erfasst alle drei in einer gleichzeitigen Schau und Erfahrung. Es sieht die gesamte Bewegung der Zeit, die gesamte Zeitentwicklung von außen, von oben, und es kann gleichzeitig einen stabilen, beständigen, quasi ewigen Zustand innerhalb der Zeit, innerhalb der Bewegung einnehmen und diese Bewegung als Ganzes schauen. Und es kann gleichzeitig mobil sein, mit der Zeit fließen, von Augenblick zu Augenblick fortschreiten und damit einen Standpunkt einnehmen, der die Vergangenheit entschwinden und die Zukunft auf sich zukommen sieht, oder der einfach in der Gegenwart ist, nur diese sieht, sich darauf konzentriert, sich mehr oder weniger im Moment verliert. Diese Gleichzeitigkeit erscheint unserem begrenzten Bewusstsein wieder einmal als wundersam, als Magie, Magie des Grenzenlosen, Magie von Maya. Denn die gleichzeitige Wahrnehmung und Erfahrung dieser Zustände ist für uns in unserer Mentalität unwirklich, verwirrend, in jeder Beziehung widersprüchlich. Für ein grenzenloses Bewusstsein jedoch ist dies vollkommen logisch, real, konsequent. Eine Vielheit von Schau, die die Einheit des Geschauten offenkundig macht. Eine unterschiedliche Darstellung gleichzeitiger Aspekte der einen Wirklichkeit. Das zeitlose Ewige und das Ewige in der Zeit, Zeitewigkeit, existieren gleichzeitig. Beide sind dieselbe Ewigkeit, sind Mächte einer dualen und doch ungeteilten Selbstwahrnehmung der grenzenlosen und ewigen Wirklichkeit. Sie sind dem ewigen Selbstwissen und Allwissen von Brahman, dem ewigen und grenzenlosen Wissen der Weisheitsmacht des Ishvara, sind der Bewusstseinskraft des selbstexistenten Satchidananda, wesenhaft, innewohnend. Hier nun stellt sich uns, dem Individuum, eine weitere wesentliche Frage. Denn wenn alles im Grunde Ewigkeit, ewig ist, was sind dann wir? Was ist das Verhältnis, was ist die Beziehung des Einzelnen, des Individuums? Was ist die Beziehung von uns selbst zu diesem einen Ewigen? Und so lautet der Titel des nächsten Kapitels unseres nächsten Podcasts »The Eternal and the Individual« – »Das Ewige und das Individuum«. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.